Wir haben während des Kletterns gemerkt, dass unsere Sachen fehlen, auch die zwei Telefone. Ich habe dann zu meinem Freund gesagt, dass wir jetzt nicht umdrehen können. Wenn wir jetzt nicht reinkommen, ist es vorbei.
Es geht um die EU. Zwei Freunde wollen über den Grenzzaun in Ceuta, der spanischen Exklave im Norden Marokkos. Das ist eine zweifelhafte Einreisemethode in die Europäische Union, die es aber seit Jahren dort und an anderen EU-Grenzen gibt. Nicht selten ist sie gefährlich und auch tödlich. Aber das soll die große Asylreform, die Anfang April vom EU-Parlament und den EU-Staaten beschlossen wurde, nun ändern.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin André Zanto, hallo. Ja, und bevor wir jetzt gleich mehr über das neue Asylsystem in der Europäischen Union hören, erzählt uns erstmal Linda Peikert, wie es derzeit abläuft im Norden Marokkos.
Mein Begleiter führt mich auf einen kleinen Trampelpfad, ganz ohne Schilder oder Wegmarkierungen. Oh. Hinter Tanja sind wir abgebogen, eine Millionenstadt ganz im Norden Marokkos an der Küste. Viele Menschen sollen hier im gleich beginnenden Wald leben. Alle auf der Flucht aus ihrer Heimat und mit dem Wunsch nach einer besseren Zukunft. Nach wenigen Minuten hinter Büschen versteckt sich das erste Lager. Ein paar junge Männer sitzen auf selbstgebauten Bänken aus Baumstämmen. Sie haben sich auch ein Dach aus Holz und Plastikplatten gebastelt. Eine Wäscheleine wurde zwischen den Bäumen gespannt und einige Kanister Wasser lagern im Gestrüpp.
Die Grenze ist blockiert. Wir kommen nicht weiter. Wenn wir schon nicht weiterkommen, sollte es zumindest die Möglichkeit geben, dass wir hier arbeiten können. Aber wir haben keine Arbeit. Seit 5 Jahren bin ich unterwegs. Wie soll man da noch die Hoffnung bewahren?
Der junge Mann ist 17 Jahre alt, sagt er. Er heiße Buba und trägt ein verwaschenes Sweatshirt mit der Aufschrift Chicago. Er wirkt etwas schüchtern und verzweifelt zugleich. Vor 5 Jahren habe er sein Heimatland Kamerun verlassen.
Ich komme aus dem Norden. Dort gibt es die Terrorgruppe Boko Haram. Ich bin dann über Nigeria gereist und habe von dort aus versucht, immer ein Stückchen weiter in Richtung Europäische Union zu kommen, bis ich hier gelandet bin. Bis jetzt hatte ich noch nicht die Möglichkeit, weiter nach Europa zu reisen. Die Situation hier in Marokko ist sehr schwierig.
Von Tanja aus versuchen Menschen, über den Wasserweg nach Spanien zu gelangen. Nur etwas mehr als 14 Kilometer trennen an der engsten Stelle die beiden Kontinente. Auf dem Landweg liegt die spanische Exklave Ceuta in 75 Kilometer Entfernung, hinter hohen Zäunen. Doch die jungen Männer im Wald berichten, dass die marokkanischen Behörden sie regelmäßig aufgreifen und weiter in den Süden, weiter weg von der EU bringen würden.
Wenn man an die Grenze kommt, gibt es dort viel Sicherheitspersonal. Wenn man über den Wasserweg versucht, die Grenze zu überqueren, kommt die marokkanische Marine, schnappt einen und bringt einen zum Beispiel nach Casablanca.
Sagt einer der anderen Männer im Wald. Er heißt Musa, kommt aus Guinea und sei seit 3 Jahren hier im Wald.
Man kommt weder vorwärts noch rückwärts. Wir stecken hier im Wald fest und müssen um Essen betteln. Jedes Mal tut es mir weh, betteln zu müssen.
Und jedes Mal, wenn die jungen Männer den Wald verlassen, sind sie angespannt. Sie alle hätten hier in Marokko Gewalt seitens der Behörden erlitten. Einmal hätten die marokkanischen Behörden einem Freund von ihnen sogar seine Medikamente abgenommen. Dabei sei er krank und brauche sie dringend.
Die marokkanische Polizei lässt uns weder etwas zu essen noch Arbeit suchen. Sie sind jeden Tag hinter uns her. Wir wissen nicht, warum sie immer hinter uns her sind. Wir wissen nicht, warum wir in dieser Lage sind. Manchmal stoßen sie uns zurück nach Casablanca oder Marrakesch. Wir brauchen dringend Hilfe.
Dann kommt Unruhe auf. Etwa 20 Minuten durfte ich laut meines Begleiters hier im Wald verbringen. Je länger wir hier sind, desto höher die Gefahr, dass Nachbarn auf unser Auto am Waldrand aufmerksam würden. Desto höher die Gefahr, dass jemand die marokkanische Polizei verständige und somit die jungen Männer eventuell wieder aufgegriffen werden könnten. Marokko ist längst zu einem Türsteher der EU geworden. Allein das marokkanische Militär behauptet, im Jahr 2023 knapp 90.000 Geflüchtete davon abgehalten zu haben, in die EU einzureisen. Wir verlassen die Gruppe und fahren in Richtung Ceuta, die spanische Exklave an Marokkos Küste. Als wir der Grenze näher kommen, zeigt mein Begleiter nach draußen.
Hier, diese Berge nahe der Grenze waren früher voll mit Migranten. Heute sind hier vielleicht 2, 3 verlorene Seelen. Siehst du die Wege, die durch das Dickicht führen? Die hat die Polizei errichtet, um das Gebiet besser zu kontrollieren.
Dass sich hier früher viele Menschen aufgehalten haben, kann ich mir nur schlecht vorstellen. Ich sehe heute niemanden. An der Grenze zeige ich meinen deutschen Pass. Der Grenzübergang verläuft für mich reibungslos. Eine Angelegenheit weniger Minuten. Dann bin ich in Spanien, in der EU.
Linda Peikert war das mit diesen Eindrücken aus Nordmarokko. Wie es ihr auf dem spanischen Boden in Ceuta ergangen ist, hören wir gleich. Vorher möchte ich noch Matthias Reiche dazu holen. Er ist Korrespondent in Brüssel und beobachtet von dort die EU-Migrationspolitik. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Matthias, es gab Anfang April, das ist gar nicht so lange her, jetzt die lange diskutierte EU-Asylreform. Was ändert sich dadurch jetzt für die Menschen, von denen wir gehört haben, die eben vor der EU-Außengrenze warten, um in die Europäische Union zu kommen, zum Beispiel wie hier im Norden Marokkos? Was ändert sich für die?
Also ganz allgemein kann man sagen, es wird für sie schwerer, in die EU zu kommen. Und dahinter steht natürlich das Kalkül, dass je weniger Menschen kommen, umso weniger dann auch verteilt werden müssen. Konkret geht es jetzt zum Beispiel darum, dass alle Flüchtlinge einheitliche Verfahren an den EU-Außengrenzen durchlaufen. Dabei ist der erste Schritt, dass die Ankommenden mit Fingerabdrücken und Fotos registriert werden und dann in der sogenannten Eurodac-Datenbank der EU dauerhaft gespeichert werden. Das ist ja an sich auch keine schlechte Sache. Da war man sich auch ziemlich einig, als man über dieses Asylpaket abstimmte. Strittiger war dann schon der Punkt, dass diesen Sicherheitscheck auch Kinder ab 6 Jahren durchlaufen müssen. Bisher war die Altersgrenze 14. Und ein weiterer sehr zentraler Punkt ist jetzt, dass alle Asylsuchenden, auch Familien mit Kindern, die aus Ländern mit einer Anerkennungsquote von unter 20% kommen, das dürften die in Marokko wartenden, fast alle dürfte das dort betreffen, die müssen jetzt in sogenannte Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen, die sollen maximal 12 Wochen dauern. Und dann spätestens nach weiteren 12 Wochen soll dann die Abschiebung erfolgen, wenn sie nicht dann doch einen Asylstatus bekommen haben.
Das sind jetzt ein paar Maßnahmen, die du angesprochen hast, auf die sich die EU-Staaten und das Europäische Parlament geeinigt haben. Schritt für Schritt soll das alles umgesetzt werden innerhalb der nächsten 2 Jahre. Wir haben gerade schon gehört, dass Marokkos Behörden dafür sorgen, dass möglichst wenig Menschen zu diesen hohen Grenzzäunen kommen. Ist das der Schlüssel, jetzt eine engere Kooperation mit allen Ländern aufzubauen an den EU-Außengrenzen?
Ja, die Kooperation mit den Drittstaaten ist sicherlich ein sehr wichtiges Element in diesem sogenannten gemeinsamen europäischen Asylsystem, kurz GEAS genannt. So sollen die Länder außerhalb der EU beispielsweise dann stärker unterstützt werden, wenn sie eben im Gegenzug gegen Schlepperbanden vorgehen oder eben irreguläre Migranten von der EU fernhalten. Es gibt ja solche Zusammenarbeit beispielsweise mit Marokko schon, auch mit Mauretanien. Mit Tunesien will man auch bald eine verbindliche Abmachung haben, mit Ägypten ebenfalls. Und für viel Kritik sorgt in diesem Zusammenhang auch die Ankündigung der EU, eine Liste zu erstellen mit sogenannten sicheren Drittstaaten, die dann für alle 27 EU-Länder verbindlich sein soll. Und die könnten dann ohne jedes Verfahren sozusagen einen Asylantrag als unzulässig abweisen, wenn der Antragsteller aus solch einem sicheren Drittstaat kommt. Und wenn er dann irgendeine Verbindung in diesen Drittstaat hat, welche das sein soll, ist noch völlig offen, ist gar nicht definiert. Also man könnte sagen, wenn der Antragsteller sich dort länger aufgehalten hat oder wenn er beispielsweise familiäre Bindungen da hat, Andere Länder wie Italien meinen, dass allein die Durchreise auf dem Weg nach Europa eine solche Verbindung sein könnte. Also das werden möglicherweise dann irgendwann Gerichte entscheiden müssen. Ausgeschlossen ist bisher das sogenannte Ruanda-Modell, bei dem ja Asylbewerber in ein Land gebracht werden dürfen, zu dem sie überhaupt keine Verbindung haben, in dem sie noch nie in ihrem Leben waren. Und auch die Möglichkeit, Asylverfahren in solchen sogenannten sicheren Drittstaaten durchzuführen, ist bisher auch noch kein Thema, ist zumindest kein Bestandteil in diesem Asylreformpaket.
Matthias Reiche, wir sprechen gleich weiter, wollen jetzt erstmal hören, wen Linda Peikert nach dem Grenzübertritt in Ceuta getroffen hat.
Auf der spanischen Seite des Grenzzauns arbeitet Germinal Castillo. Er ist beim Roten Kreuz. Die Kooperation mit den spanischen Grenzschutzbehörden sei sehr eng.
Ich sage immer, meine Kollegen der Grenzschutzbehörden oder meine Kollegen der Polizei, wenn jemand sein Leben riskiert. Um das Leben von jemand anderem zu retten, dann ist das mein Kollege.
Ich bin verwundert, denn ich habe sehr unterschiedliche Geschichten über die spanischen Grenzschutzbehörden gehört. Ich frage sie auch für ein Interview an, aber da kommt eine Absage. Wir fahren von der Küste in Richtung der hügeligen Grenzlandschaft, immer entlang des Zauns, der die EU hier von Afrika trennt. 8 Kilometer lang, mindestens 6 Meter hoch, im Jahr 1993 erbaut und inzwischen dreifach. Wenn die spanischen Grenzschutzbehörden doch Flüchtenden sogar helfen, warum schafft es Buba aus Kamerun seit 3 Jahren nicht hierher, möchte ich wissen.
Ich weiß nicht, wie das in Marokko genau läuft. Aber wenn er aus Kamerun kommt, kann man das wahrscheinlich erkennen.
Weil er schwarz ist, fällt er auf und wird aufgegriffen, sagt Germinal Castillo. Auch die Männer im Wald in Marokko haben immer wieder davon gesprochen, dass sie wegen ihrer Hautfarbe in Marokko auffallen. Deshalb leichter von der Polizei erkannt und weiter in den Süden gebracht werden, aber auch rassistische Erfahrungen mit der Bevölkerung machen. Selbst wenn sie beispielsweise genug Geld zusammen hätten, hieße es oft: Nein, du kriegst kein Zimmer, du bist schwarz. Wir kommen an eine Art Aussichtspunkt. Von hier aus sieht man die 3 Grenzzäune gut. 2 gehören zu Spanien, 1 zu Marokko. Dazwischen ein breiter Streifen, in dem Büsche und Gestrüpp wachsen.
Es ist ein elektrischer Zaun. Er hat viele Detektoren und Sensoren, die erkennen, wenn jemand über den Zaun möchte. Also was machen die Flüchtenden? Um die Sensoren durcheinander zu bringen, fasst sie einer hier und einer dort an.
Germinal Castillo erzählt, dass es hier auch Videoüberwachung gibt. Drohnen, Wärmebildkameras. Der Zaun ist bis zu 10 Meter hoch. Mir erscheint er unüberwindbar. Vor allem Menschen aus Staaten der Subsahara, die oftmals nicht schwimmen können, würden versuchen, über diesen Weg in die EU zu gelangen.
Sie versuchen es mit Haken oder mit was auch immer ihnen zur Verfügung steht. Zum Glück haben sie den Stacheldraht mit scharfen Klingen abgebaut. Diese Klingen konnten sich bis zu den Knochen verhaken. Wenn man sich darin verfängt, schneidet man sich bei jeder Bewegung weiter auf. Wenn man sich einmal darin verfangen hat, kommt man da nicht mehr raus. Da musste dann die Feuerwehr kommen, um die Menschen zu befreien.
Und 2020 hat Spanien den Stacheldraht abgebaut. Etwa zur gleichen Zeit hat Marokko Stacheldraht an seinen Zaun angebracht. Das soll nichts miteinander zu tun haben, aber es fließt Geld von der EU nach Marokko. Zusätzliche Summen werden von Spanien nach Marokko transferiert. Laut der Neuen Zürcher Zeitung soll die Europäische Union 2014 bis 2022 bereits 345 Millionen Euro an Marokko bezahlt haben, damit Marokko Flüchtende auf dem eigenen Territorium behält. Weitere 500 Millionen sind bis 2027 veranschlagt. Migrationsmanagement mit eingekaufter Unterstützung von Drittländern ist nichts Neues. Auch die Türkei wurde schon mit Milliarden dafür bezahlt, Menschen von der EU-Grenze fernzuhalten. Auch in Marokko zeigt die Kooperation Wirkung.
Ich glaube, in den letzten 2-3 Jahren ist die Zahl der Menschen, die versuchen, über den Grenzzaun zu gelangen, drastisch runtergegangen. Das liegt daran, dass Marokko es nicht mehr zulässt, dass sich große Gruppen von Flüchtenden in der Nähe von Ceuta aufhalten.
Sagt Lokaljournalist Gonzalo Testa. Er lebt seit 20 Jahren in der spanischen Exklave und beobachtet das Geschehen an der EU-Grenze aus direkter Nähe. Er erzählt mir auch über die Anzahl der Neuzugänge des Erstaufnahmelagers Ceti in Ceuta. Selbst besuchen darf ich die Einrichtung leider nicht, trotz mehrmaliger Bitten bei den Beamten in Ceuta und in Madrid. Laut dem Journalisten hatte das Erstaufnahmelager 2016 und 2017 über 3.200 Neuzugänge. Im vergangenen Jahr dagegen nur noch ein Drittel so viel, etwa 1.100 pro Jahr.
Es kommen also weniger Menschen zuletzt über die Zäune in Ceuta und leben dann erstmal in diesem Lager, haben wir gehört. Solche monatelangen oder sogar jahrelangen Unterkünfte gibt und gab es ja einige in der Europäischen Union. Abgebrannt ist zum Beispiel das völlig überfüllte Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Auch Lampedusa war 2023 am Limit. Ist es mit diesen Lagern dann künftig vorbei oder ja, wie sollen die dann aussehen? Das wollen wir nochmal besprechen mit Matthias Reiche in unserem EU-Büro in Brüssel. Matthias, was würdest du sagen, schafft die EU-Asylreform hier eine bessere Lage für die Geflüchteten, die dann in die Europäische Union kommen mit ihrem Asylbescheid oder die dann hoffen auf Asyl mit diesen neuen Zentren oder nicht?
Also das ist auf jeden Fall das Ziel natürlich, dass man diese neuen Regeln auch mit den Menschenrechtsstandards der EU natürlich in Übereinstimmung bringt. Es wird beispielsweise natürlich versucht werden, dass man diese Lager verbessert, dass man sie umbaut, sie sicherlich auch weiter nutzen wird. Es wird mehrheitlich allerdings dann auch um neue Lager gehen. Italien spricht davon, mindestens 20 zu bauen. Und mit der Reform glaubt man auch das Problem zu lösen, dass man mit solchen Lagern wie Moria hatte, was du ja gerade erwähnt hast. Das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos war ja jahrelang hoffnungslos überfüllt und die Menschen mussten dort unter miserablen Bedingungen leben. Das soll jetzt mit dem vereinbarten Solidaritätsmechanismus verhindert werden. So sieht die Asylreform ja auch einen Verteilmechanismus vor, der eigentlich alle Mitgliedstaaten verpflichtet, entweder Flüchtlinge aufzunehmen oder Ausgleichszahlungen zu leisten. Im Gespräch sind etwa 20.000 Euro pro nicht aufgenommenen Flüchtling. Und mit dem Geld soll dann zum Beispiel das Asylmanagement in den Zentren an den Außengrenzen geregelt werden. Oder dieses Geld soll in die Zusammenarbeit mit den Drittstaaten fließen. Interessant ist in dem Zusammenhang dieser Zentren auch die Regelung der fiktionalen Nichteinreise, womit es überhaupt erstmal möglich wird, Antragsteller dort länger in diesen Grenzverfahren festzuhalten, beziehungsweise ihre Bewegungsfreiheit ja ziemlich maßgeblich einzuschränken. Denn ein Problem bei der bisherigen Migrationspolitik war ja immer, dass ein Flüchtling, der an Europas Außengrenze um Asyl bittet, laut Flüchtlingskonvention nicht zurückgewiesen kann. Von denen, die dann aber tatsächlich den EU-Boden betreten, das wissen wir, auch in Deutschland ist das so, bleiben eben die meisten, auch wenn ihr Schutzgesuch abgelehnt wird. Und deshalb greift man bei diesen Schnellverfahren in diesen Zentren auf diese Fiktion der Nichteinreise zurück.
Was heißt
also
das?
Dass diese Person, ähnlich wie jetzt auch schon im Flughafenverfahren, sich zwar beispielsweise de facto auf italienischem oder spanischem, griechischem Territorium befinden, daraus aber überhaupt keine rechtlichen Ansprüche ableiten können.
Mhm. Sie sind dann also auf dem Papier erstmal nicht eingereist, wenn ich es richtig verstehe?
Genau.
Okay.
Sie sind nicht eingereist.
Und müssen das dann auch noch Gerichte entscheiden, ob das rechtens ist oder was würdest du da sagen?
Ich glaube, dass sehr viele Punkte in dieser Asylreform auch noch einmal von Gerichten zumindest geprüft werden.
Und wenn jetzt mehr Menschen kommen, als man ursprünglich geplant hat, wenn es wieder einen Krieg etc. gibt, es war ja so, als der Syrienkrieg ja eben sehr viele Menschen dazu gezwungen hat, zu flüchten, gab es eben sehr viele, die in die Europäische Union gekommen sind. Sind dann diese neuen Zentren, die gebaut werden, dafür gewappnet?
Noch sind sie ja nicht gebaut, noch weiß man das gar nicht. Aber dann gilt die sogenannte Krisenverordnung. Also diese Zentren, die Länder haben jetzt 2 Jahre Zeit, das umzusetzen. Und diese Zentren werden sicherlich am längsten dauern. Also 2026 werden wir vielleicht die ersten sehen. Also in einem solchen Fall, dass besonders viele Flüchtlinge kommen, dann gilt die sogenannte Krisenverordnung. Also wenn eben viele Menschen gleichzeitig in die EU einreisen oder auch wenn Migranten von anderen Staaten instrumentalisiert werden. Beispielsweise war das ja der Fall, als Belarus Migranten an die polnische Grenze schleuste oder als Marokko 2021 tausende Migranten ermutigte, in die spanische Exklave Ceuta zu fliehen. Ob ein solcher Fall von Instrumentalisierung oder Krise vorliegt, das würde in jedem Fall die EU-Kommission entscheiden. In dem Fall dürfte dann der betroffene Staat so gut wie alle geltenden Regeln aussetzen und die Standards senken, die Grenzverfahren und auch das Grenzrückkehrverfahren könnten in dem Fall dann verlängert werden, deutlich verlängert werden. Außerdem könnten dann auch in einem solchen Fall Asylsuchende, die aus Ländern mit sehr hohen Schutzquoten kommen, also aus Syrien oder Afghanistan, in diese Grenzverfahren an den Außengrenzen überführt würden. Das würde jeweils die EU-Kommission festlegen und auch gleichzeitig entscheiden, welche Solidaritätsbeiträge andere Staaten leisten müssten. Aber über diese Krisenverordnung wurde am meisten gestritten und wenn sie dann tatsächlich mal in Kraft gesetzt würde, dann glaube ich, wird es noch sehr viel Klärungsbedarf geben.
Mhm. Zum Abschluss noch die Frage, Ziel der EU-Asylreform ist ja auch das Sterben am Mittelmeer und an sonstigen EU-Außengrenzen zu beenden und eine geordnete Einreise zu ermöglichen ohne Schlepperbanden. Ja, und letztlich werden natürlich auch Menschen gebraucht für eine legale Einwanderung für die europäische Wirtschaft. Taucht das auch auf im Maßnahmenkatalog?
Ja, von den insgesamt, das sind ja Rechtsakte, sogenannte 13 sind es insgesamt dieser neuen Asylreform und davon betreffen 3 ausschließlich die legale Migration. Also es sind auch Maßnahmen festgelegt, um im Zuge der Kooperation mit den Drittstaaten mehr legale Wege der Einwanderung zu finden, mehr in solche Wege zu investieren, um eben zu verhindern, dass Menschen Schlepper bezahlen und sich auf diese gefährliche Reise begeben, möglicherweise sogar ihr Leben dabei verlieren. Es soll beispielsweise sogenannte Talentpartnerschaften geben, um Arbeitsmigranten gezielt anzusprechen, die, du hast es ja gesagt, die EU in Zukunft dringend braucht. Daneben wird es auch für Drittstaaten, die mit der EU zusammenarbeiten, Visaerleichterungen geben. Man will auch Austauschprogramme für Studenten und Schüler auflegen. Und die EU-Kommission geht beispielsweise davon aus, dass die Europäische Union einen jährlichen Nettozustrom von 1 Million Migranten braucht, um die Zahl der Menschen auszugleichen, die jedes Jahr in der EU die Arbeitswelt verlassen. Und einen solchen Zustrom von natürlich integrationswilligen Fachkräften in geordneter und kontrollierter Weise zu organisieren, das, glaube ich, ist wirklich die größte Herausforderung für die EU-Migrationspolitik.
Sagt Matthias Reiche aus unserem EU-Studio in Brüssel. Vielen Dank. Und wir wollen zum Ende dieser Weltzeit jetzt noch die Menschen hören, die sich weniger Zäune an den EU-Außengrenzen wünschen, die Kritik üben, weil regelmäßig vor den Toren Europas Menschen sterben. Linda Peikert hat diese Kritik auch in der spanischen Exklave Ceuta gehört und einen Mann getroffen, der auf die EU hofft.
Rund 200 Menschen sind mit Bannern und selbstgebastelten Schildern zum Grenzzaun unterwegs. Auf einem steht, hier sterben Menschen. Auf einem anderen, hoch mit den Menschenleben, runter mit den Grenzen. Es sind Aktivistinnen, Geflüchtete und Anwohner von Ceuta. Sie erinnern daran, dass vor 10 Jahren hier mehrere Menschen ums Leben kamen, bei dem Versuch, den Grenzzaun zu umschwimmen. Den spanischen Grenzschutzbehörden wird vorgeworfen, die Flüchtenden unter anderem mit Gummigeschossen abgehalten zu haben. Hier lerne ich Omar Koulibaly aus Mali kennen.
Hier ist es schon besser als in den anderen Ländern, die wir durchkreuzt haben. Aber hier in Ceuta können wir nicht das machen, was wir uns wünschen. Ich möchte studieren, also nicht nur Spanisch lernen, sondern ein Studium oder eine Ausbildung machen.
Am Tag des Gedenkens bleibt nicht viel Zeit für ausführliche Gespräche. Omar lädt mich aber ein, dass wir uns am folgenden Tag vor dem Erstaufnahmelager City treffen. Davor, weil ich als Journalistin auch als Gast eines Bewohners nicht rein darf. Der Weg zum Lager ist weit. So weit weg von der Stadt Ceuta, wie es auf der kleinen Landzunge nur geht. Abgelegen auf einem kleinen Hügel. Drumherum Bäume und das ein oder andere verlorene Schaf. Wir setzen uns auf ein paar dicke Äste, die wir im Gestrüpp finden.
Ich kann nicht sagen, dass es mir gut geht und auch nicht, dass es mir schlecht geht. Die marokkanische Polizei hat mich ermüdet. Es hat sehr lange gedauert, bis ich es geschafft habe, nach Europa zu gelangen. Das waren 8, 9 Anläufe, die ich gebraucht habe, um nach Ceuta zu gelangen.
Omar ist Anfang 20, trägt einen Trainingsanzug und hat einen aufgeschlossenen Gesichtsausdruck. Ich frage ihn erstmal, was er denn studieren wolle. Da ist er sich noch nicht sicher. Dann erzählt er über die Fluchtgründe aus Mali.
In meinem Land herrscht nach wie vor Krieg.
Malis Entwicklung wurde bis zum Militärputsch 2012 durchaus als positiv eingeschätzt. Aber das Militär, die Tuareg-Rebellen im Norden und islamistische Gruppen haben die ehemalige französische Kolonie destabilisiert. Es kam zu Gewalt und Vertreibungen. Die UN-Friedenstruppen sowie französische und deutsche Soldaten zogen ab. Die neuen Militärherrscher kooperieren mit Russland. Da hatte Omar seine Heimat schon verlassen. 2020 machte er sich auf den Weg. Ein Visum für die EU bekam er nicht.
Wenn du nach Europa möchtest und kein Geld hast, bleibt dir nichts anderes übrig, als diesen Weg zu nehmen, über den ich gekommen bin, über Algerien und Marokko. Welche Route du nehmen kannst, liegt daran, wie viel Geld du hast. In jedem Land, das du durchqueren möchtest, musst du bezahlen.
Omar erzählt ausführlich, wie er und seine Weggefährten immer wieder aufgegriffen und weiter südlich, weiter weg von der EU ausgesetzt wurden. Die Erzählungen ähneln denen von Buba und Musa in Marokko. Für Omar hat sich in einer Nacht im August 2023 schließlich vieles geändert. Gemeinsam mit einem Freund versuchte er erneut, über die meterhohen Grenzzäune zu gelangen.
Wir haben während des Kletterns gemerkt, dass unsere Sachen fehlen, auch die 2 Telefone. Ich habe dann zu meinem Freund gesagt, dass wir jetzt nicht umdrehen können. Wenn wir jetzt nicht reinkommen, ist es vorbei.
Ohne ihre letzten Wertgegenstände, nur mit der Kleidung am Leib, entscheiden sie sich weiter zu klettern.
Wir sind über den Zaun geklettert, aber der Regen hat es uns schwieriger gemacht. Als wir über den ersten Zaun waren, kamen uns 2 Autos der spanischen Grenzschutzbehörden entgegen. Wir hatten Angst, dass sie uns zurückschicken. Sie haben nur Spanisch gesprochen. Dann durften wir mit dem Chef sprechen. Er konnte etwas Französisch. Hat uns gefragt, wo wir herkommen, wie alt wir sind und so weiter. Schließlich haben sie uns hierher gebracht. Wir waren so glücklich.
Auf die turbulente Zeit der Flucht folgen 8 Monate des Wartens. Omar möchte weiter auf die Iberische Halbinsel. Vor wenigen Tagen, als ich schon wieder in Deutschland bin, schickt er mir eine Nachricht.
Mir geht es sehr gut. Ich bin jetzt hier in Gandia, nahe Valencia. Ich mache jetzt einen Sprachkurs und danach werde ich an einem Programm teilnehmen, um mich beruflich zu orientieren. Das ist das, was ich mir gewünscht hatte.
Omar hat es also auf die Iberische Halbinsel geschafft, so wie er es sich gewünscht hat nach vielen Jahren Anlauf. Wie sich das EU-Asylsystem verändern wird, haben wir besprochen. Und in der nächsten Woche schauen wir dann auf die USA, wo auch die Einwanderung ein großes Thema ist jetzt im Wahlkampf, mit Katja Bigalke, die ist dann dabei. Hallo Katja.
Hallo.
Ich habe dich schon mal dazu geholt, weil wir machen die beiden Folgen in der Weltzeit ja zusammen, die wir uns da vorgenommen haben. Da geht es ja nicht nur um Migration, sondern auch um ein anderes wichtiges Wahlkampfthema.
Abtreibung natürlich, also das beschäftigt ja gerade viele Menschen in den USA, weil es ja in einigen Bundesstaaten da auch sehr scharfe Gesetze zu gab und es einfach verboten ist. Und das ist natürlich ein wichtiges Wahlkampfthema, weil insbesondere viele Frauen in diesem Thema, auch wenn sie republikanisch sind, anderer Meinung sind als zum Beispiel Trump in dieser Angelegenheit und diese Vorstöße der Republikaner in diesem Bereich gar nicht so gut finden. Und das ist natürlich eine wichtige Frage. Könnte das dazu führen, dass sie ihr Kreuz am Ende dann doch bei den Demokraten machen?
Ja, richtig. Wie entscheidend ist das? Das schauen wir uns an. Neben Abtreibung und Einwanderung geht es natürlich auch um die US-Wirtschaft. Das dann hier in der nächsten Woche in der Weltzeit. Ich bin André Zanto, Katja Bigalke hören Sie dann auch nächste Woche. Bis dahin.
Tschüss.